Sie hören SBS German.
Ja, schönen guten Tag oder grüß Gott, wie wir in Bayern sagen. Wie gesagt, mein Name ist Markus Englert, ich bin Prokurist der Bayerischen Staatsbrauerei Wendt-Stefan und für den internationalen Markt zuständig. Ich arbeite seit 27 Jahren in der Brauerei und ja, von Anfang an für den Export tätig. Und wie es schon aus der Erklärung hervorgeht, ich bin hier in Australien, um unseren Importeur, mit dem wir 22 Jahre arbeiten, zu unterstützen im Markt, Kunden zu besuchen und ja, neue Trends aufzugreifen.
Ihr werbt ja damit, dass die Wendt-Stefaner Brauerei die älteste Brauerei der Welt ist. Die Wurzel des bayerischen Bierbrauens, die lassen sich ja auch bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Magst du uns ein bisschen mehr über die Geschichte der Brauerei erzählen?
Also der Ursprung der Brauerei oder vielmehr des Klosters, wo das erste Brauen stattgefunden hat, geht schon zurück ins Jahr 725. Da hat ein französischer Mönch, der auf seiner Pilgerreise nach Rom war, ist an Wendt-Stefan oder an Freising vorbeigekommen, wo heute die Brauerei ist, und ist da der Legende nach von einem Bär angefallen worden und sein Pferd wurde von dem Bären getötet. Und weil der heilige Korbin dann eben ein sehr gläubiger Mensch war und sehr viel Vertrauen hatte aufgrund seines Glaubens, hat er den Bär gezähmt und ist auf dem Rücken des Bären von Freising, also in der Nähe von München, bis nach Rom geritten und war da sehr dankbar, dass der Bär das für ihn gemacht hat, hat ihn dann entlassen oder freigelassen, in die freie Wildbahn wieder entlassen und ist dann zum Papst gegangen und der hat die Geschichte erzählt und der Papst hat gesagt, das ist Wahnsinn, das ist ein Wunder, du musst zurückgehen, wo dieser Zwischenfall eben stattgefunden hat, und es war eben in der Nähe von Freising, wo dann eben heute die Brauerei ist. Und dort hat er ein Kloster gegründet und das war in 725 und die Mönche haben damals eigentlich schon im Mittelalter immer Bier gebraut. Nur es gibt eine Urkunde von 1040, dass eben dem Kloster Wendt-Stefan das Recht, das Bier zu brauen und zu verkaufen, auch gegeben wurde, weil es eine Pilgerstätte war, wo eben viele hingekommen sind, um dem heiligen Korbinen ihre Ehre zu erweisen. Ja, und dann ging es halt so weiter. Bis 1803 war dann Wendt-Stefan eine Klosterbrauerei und dann kam Napoleon nach Deutschland und hat für Allianzen für den Krieg gegen Russland gesucht. Und da haben eben dann die Fürsten, weil sie kein Geld hatten, viele Kloster und Kirchen geschlossen und dann eben auch das Kloster Wendt-Stefan. Aber der bayerische König hat gesehen, dass es sehr gut war, dort Bier zu brauen. Und eben 1803 hat er dann schon die Brauerei übernommen bis Ende des Ersten Weltkriegs, wo dann die Monarchie in Bayern geendet hat. Und seitdem sind wir Staatsbrauerei. Also wir sind im Besitz des Bayerischen Staates und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur ist unser Eigentümer.
Was genau bedeutet das denn, dass Wendt-Stefan sozusagen eine Staatsbrauerei ist und sich ja zu 100% im Besitz des Freistaats Bayern befindet? Was bedeutet das für euch als Unternehmen auch?
Also wir sind ein Regiebetrieb des Bayerischen Staates. Also das heißt, wir müssen genauso wie eine privatwirtschaftliche Firma unsere Bilanzen machen. Und wir berichten dann eben an einen Verwaltungsrat, der eben aus ein paar Leuten vom Finanzministerium und Wissenschaftsministerium eben zusammengesetzt wird, aber auch Professoren der Universität Wendt-Stefan, weil das ist nochmal eine andere Spezialität, die wir haben in Wendt-Stefan. Stefan. Und wir müssen aber wirklich nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen eben arbeiten. Es gibt ungefähr 60 Staatsbetriebe, Regiebetriebe des Bayerischen Staates in Bayern. Also da sind Banken dabei, Energieunternehmen und eben auch zwei Brauereien, Wendt-Stefan und Hofbräu München ist auch eine Staatsbrauerei.
Du hast schon eben die Universität angesprochen und ihr kooperiert ja auch mit dem Campus für Brautechnik der Technischen Universität München. Wie genau sieht dann eine solche Kooperation aus?
Also man muss sich das so vorstellen. Ich sage immer, jeder ist willkommen nach Wendt-Stefan zu kommen. Wir machen Brauereitouren und ich sage mal, seeing is believing. Wenn man es gesehen hat, dann glaubt man es auch, dass es die älteste Brauerei mit sehr viel Wissen ums Brauen eben auch hat. Es kam alles davon, dass in der Mitte der 1850er Jahre gab es eine landwirtschaftliche Schule in der Nähe von Freising in Unterschleißheim. Und wo der König das dann ein bisschen so zusammengeführt hat, hat er gesagt, okay, machen wir diese Schule nach Wendt-Stefan. Und daraus hat sich eben auch ergeben, dass die Technische Universität Universität München alle Studiengänge, die mit Natur und Lebensmitteln zu tun hat, nach Weinstephan transferiert hat. Also man kann Brauwesen studieren, aber auch Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Lebensmitteltechnologie, Milchwirtschaft, sogar Gartenkunst, also Landsculpturing. Und das ist sehr interessant. Das sind ungefähr 6000 Studenten. Und in unserem alltäglichen Betrieb ist es halt immer so eine Zusammenarbeit. Die Universität für Brauwesen macht eben nicht nur Ausbildung, eben, dass man Brauerei-Ingenieur werden kann, sondern eben auch sehr viel Research. Also die forschen gerade jetzt in der Zeit, wo man Nachhaltigkeit verfolgt und eben auch schauen will, dass eben so wenig wie möglich Energie verbraucht wird, machen die ganz viele Versuche und Erfindungen. Und wir kriegen halt normalerweise das nachher als erstes mit.
Ihr braut eure Biere nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Und das ist das älteste Lebensmittelgesetz der Welt. Magst du ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, 1516 wurde das eben von dem Herzog, der dort in der Zeit zuständig war, erlassen. Es gibt zwei Begründungen dafür. Also eins war natürlich, damals wurde eben nicht nur in Klöstern gebraut, da war das ein bisschen mehr so, ja, da bestand mehr Wissen, wie man Bier braut, aber auch in Haushalten. Und da man nicht überhaupt nicht gewusst hat, wie man das Bier braut, haben die halt alles Mögliche aus der Natur genommen, Rinde von Bäumen und auch Beeren, und viele davon waren eben auch giftig, und es gab eben sehr viele Todesfälle in der Zeit, und deshalb hat dieser Herzog eben gesagt, Schluss damit, wir müssen da irgendwie eine Regularien reinbringen, dass das aufhört. Das andere, die sehr nüchterne Erklärung ist auch, dass Steuern dahinter steckten, weil in diesem ganzen Thema, wo das Reinheitsgebot drin ist, das war auch ein Steuergesetz, und das waren ungefähr 20 Seiten, und das Reinheitsgebot nahm nur ungefähr 5 Zeilen davon ein. Aber die deutschen Brauereien haben sich bis heute eben darauf eingelassen, dass sie nach dem bayerischen und deutschen Reinheitsgebot brauen. Und das ist auch wirklich im Export ganz wichtig, weil es zeigt halt auch, es ist ein Green Product, das ist keine Additive, keine Mittel, wo man es halt eben länger haltbar macht, Präservative mit dabei. Und deshalb ist es auch immer noch heute wichtig, nach 500 Jahren.
Und was bedeutet das denn? Genau, das Reinheitsgebot.
Das heißt also, dass man nur die 4 Zutaten ins Bier geben darf. Das ist Wasser, was also die Mehrheit des Biers ausmacht, bis 90-95% ist Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Also die Hefe kam erst später dazu, weil im Mittelalter wusste noch keiner, was Hefe ist. Das wurde dann erst Ende des 19. Jahrhunderts dann bei Marie Curie und so weiter, auch bei Entwicklung von Penicillin und so weiter, nachgewiesen. Und seitdem steuert man das eben auch, aber vorher war das halt so Gott gegeben. Man hat es irgendwie im Freien gelassen, und die wilde Hefe kam halt dann, und dann ist halt die Vergärung passiert. Also das war irgendwie so. Und es ist halt auch so, man darf während des Brauvorgangs nichts ins Bier dazugeben. Also es gibt ja sehr viele Brauereien international, die geben da vielleicht irgendwelche Säfte dazu oder eben auch Mittel, die eben das Bier haltbar machen, länger haltbar machen. Das dürfen wir zum Beispiel nicht. Also wir müssen halt während des Brauvorgangs alles richtig machen, dass wir dann auch ein Bier produzieren in Deutschland, das nach Australien geliefert werden kann oder in die anderen 60 Länder, wo Weinstephan exportiert.
Und ihr produziert traditionell bayerische Biersorten. Welche genau wären das denn?
Also wir produzieren oder brauen, produzieren klingt sehr technisch, also wir brauen 14 verschiedene Biersorten, 12 sind ganzjährig und 2 saisonal. Das ist halt so ein Oktoberfestbier, ein Festbier und ein Winterfestbier, das jetzt erstmalig auch in Australien erhältlich sein wird. Und der Großteil, 6 Sorten sind eben Weißbiere, Hefeweißbiere, und der Rest sind eher so Lagerbiere in die Richtung. Aber wir sind bekannt vor allem für unser Hefeweißbier.
Ich muss zugeben, ich bin kein Bierkenner. Magst du erklären, was denn die unterschiedlichen Biere bedeuten und ja, wie der Brauprozess sich unterscheidet?
Also es gibt ja die obergärigen Biersorten und die untergärigen Biersorten. Also Beispiele für obergärige Biersorten sind zum Beispiel Weißbiere, Witbiers, belgische Witbiers, Porter, Stout, also Guinness ist auch obergärig. Oder wenn es ums deutsche Biere geht, Alt und Kölsch sind auch obergärig. Und untergärig sind halt dann eher die ganz normalen hellen Pilsner, so die typischen deutschen Biersorten. Und IPA zum Beispiel, was halt auch vielen was sagt, so gerade in der neuen Welt, das sind zum Beispiel auch obergärige Biersorten. Und während des Brauprozesses werden unterschiedliche Hefen für die zwei Bierstile verwendet. Für die Obergärigen eben eine Hefe, die am besten so zwischen 20 und 23 Grad funktioniert. Und bei den Lagerbieren, bei den untergärigen Bieren, da nimmt man eine Hefe her, die am besten so zwischen 6 und 8 Grad funktioniert bei der Vergärung. Und dann gibt es nachher noch einen ganz großen Unterschied bei der Lagerzeit. Die untergärigen Biere, Lagerbiere, werden sehr viel länger praktisch in den Reifungsprozess gegeben. Das heißt praktisch, ein Bier liegt einfach im Container, im Braucontainer und wartet darauf, bis die Zeit reif ist, dass es dann abgefüllt wird. Und da tut man eigentlich gar nicht viel, sondern man lässt dem Bier einfach die Zeit zu reifen. Und beim obergärigen Bier ist es halt so 3 Wochen ungefähr die Reifungszeit. Untergärige Biere haben so zwischen 6 und 8 Wochen. Und da sind halt unsere Braumeister sehr rigoros und sagen, es wird kein Tag früher abgefüllt, bevor das Bier fertig ist. Und bei größeren Brauereien ist es halt teilweise so eingedampft, weil man das Bier braucht und die Kapazität halt blockiert wird, weil das Bier ja nur in den Tanks liegt. Und da wird das dann schon mal ein bisschen verkürzt. Aber wie gesagt, die lange Lieferzeit von Deutschland in die anderen Länder, da brauchen wir eben diese lange Lagerzeit, dass wir sicher sind, dass die Biere wirklich hundertprozentig richtig sind.
Du hattest eben schon den Punkt der Nachhaltigkeit angesprochen. Wo kommt dann zum Beispiel der Hopfen her oder wo kommen die Zutaten für eure Biere her? Wo werden die angebaut? Baut ihr das selbst an?
Also das ist uns eben auch ganz wichtig, also dass zum Beispiel so Lieferketten ganz kurz sind für unsere Zutaten. Also wir verwenden nur Zutaten aus Bayern. Der Hopfen kommt aus der weltbekannten Hallertau. Das ist das größte Hopfenanbaugebiet der Welt. Und das ist nur 10 Minuten außerhalb von Freising, wo Weinstefan eben auch ist. Unsere Braumeister gehen da immer noch zu ausgewählten Hopfenbauern. Und es wird da wirklich per Handshake noch die Kontrakte gemacht. Wir wissen, unsere Hopfenbauern kennen die alle persönlich. Und auch so ist es bei den Melzereien. Wir haben eine Handvoll Melzereien, wo wir unser Bier bekommen und die haben das Malz, Weizen und Gerstenmalz nur aus Bayern. Das Wasser ist das Grundwasser der Stadt Freising. Wir haben ja wirklich in dem Alpenraum sehr, sehr gutes Wasser. Da muss man jetzt nichts chloren oder so wie in anderen Ländern. Ein bisschen enthärten, weil es ist sehr hartes Wasser, weil wir nah an dieser Mountain Range, also in der Bergkette von den Alpen sind und da ist das Wasser ziemlich hart, aber das kann man heute alles auf natürliche Weise machen. Also von dem Punkt ist alles sehr nachhaltig. Wir arbeiten auch viel mit erneuerbaren Energien. Zum Beispiel haben wir ein Logistikcenter gebaut, das autark durch Solarpanels eben die Energie bekommt dort. Wir arbeiten jetzt auch ein bisschen dran, das in der Brauerei zu machen. Aber es sind halt historische Gebäude, die alle geschützt sind. Also da darf man jetzt auch nicht auf dem Dach von so einem Gebäude von 1850 die komplette Dachfläche mit Solarpanels belegen. Aber wir versuchen eben schon so nachhaltig auch in der Rückgewinnung von CO2 zum Beispiel oder von Energie, die während des Brauprozesses ja entsteht, versuchen wir schon zu machen, weil Brauen ist halt sehr energieaufwendig, weil in die Temperaturen im Sudhaus beim Einbrauen des Bieres sind halt sehr, sehr hoch und deshalb muss man da schon schauen, dass man auch wieder so viel Wärme rückgewinnt, wie man nur kann.
Mal eine andere Frage. Was ist mit alkoholfreien Bieren? Das ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr, ja, hat immer mehr an Beliebtheit gewonnen.
Definitiv. Also wir waren einer der Vorreiter in der Entwicklung von der Entalkoholisierung, die wir noch heute durchführen. Fallstromverdampfung heißt es bei uns. Also es war 1994, hat da ein Professor der Universität Weinstefan eben schon daran gearbeitet und hat nachher von der Industrie aus Testzwecken dann irgendwie so eine Entalkoholisierung bekommen, um das dann eben auch auszutesten. Und weil seine Räumlichkeiten einfach zu klein waren, hat er uns die damals schon in Mitte der 90er Jahre zur Verfügung gestellt. Und seitdem machen wir schon alkoholfreie Biere. Also derzeit haben wir ein alkoholfreies untergäriges Bier, ein alkoholfreies helles und ein alkoholfreies Hefeweißbier. Beide sind übrigens auch in Australien erhältlich. Und das aus diesem kleinen Hype ist wirklich ein Trend gekommen in Deutschland. Also letztes Jahr in 2025 hat die deutsche Brauwirtschaft mit normalem Bier 9% verloren und alkoholfreies Bier 10% dazugewonnen. also das alkoholfreie Bier macht nur 10% der gesamten Produktion von Bieren aus, aber es ist schon ein Trend erkennbar, der jetzt über lange Jahre geht. Also wir fokussieren uns da schon drauf, und weil eben viele Leute das aus Gesundheitsgesichtspunkten eben machen, aber eben ganz viele junge Leute auch von der Gen Z zum Beispiel überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinken, versuchen wir das schon ein bisschen zu forcieren.
Du hattest es eben schon angesprochen, ihr exportiert in mehr als 50 Länder, darunter auch Australien, deswegen bist du ja auch hier. Wie beliebt sind denn eure Biere?
Also wirklich, wir verkaufen mittlerweile in alle Kontinente der Welt. Letztes Jahr ist noch Südafrika als letztes Land in einem Kontinent, wo wir noch nichts gemacht haben, dazugekommen. Aber der Export bei Weinstephan macht über 70% aus. Also über 70% der Produktion von Weinstephan geht eben ins Ausland, und das sind 60 Länder mittlerweile. Und es ist wirklich ganz verstreut. Also wir haben einen sehr, sehr guten Mix, der uns auch gerettet hat über die Corona-Zeit, weil selbst wenn Lockdown in einem Land war oder auf einem Kontinent, war halt alles offen auf dem anderen. Und das hat uns schon auch sehr geholfen. Unser größter Exportmarkt ist USA, und innerhalb der 60 Länder ist Australien Nummer 7. Und wenn man das per Capita nimmt, also auf den Pro-Kopf-Verbrauch, dann wäre Australien sicher noch höher.
Denkst du, das liegt daran, dass australisches Bier nicht so gut schmeckt?
Ja, ich meine, das darf man nicht sagen. Die Geschichte des Brauens hat sich ja irgendwann irgendwo auch mal entwickelt, und oft waren Deutsche, die ausgewandert sind, eben auch dafür verantwortlich. Aber ich glaube, dass gerade in so Ländern wie USA und in Australien, es waren halt viele große Braukonzerne oder wenige große Braukonzerne, die halt den Markt beherrscht haben. Und irgendwann waren halt die Konsumenten auch ein bisschen müde, immer das gleiche Bier zu trinken. Deshalb hat sich ja dieses Craft Brewing auch entwickelt. Und ich denke mal, das geht alles Hand in Hand. Ich meine, Craft Brewing war ja sehr stark hier auch die letzten 10 Jahre, lässt jetzt ein bisschen nach. Es sind natürlich auch viele so Consolidations, wo größere Brauereien dann kleinere Craft Brauereien aufkaufen. Aber das geht immer in so Wellen. Also zur Zeit haben die importierten Biere hier ein ganz gutes Momentum, und das spüren wir auch, weil, wie gesagt, das Geschäft geht Jahr für Jahr besser. Und ja, wie gesagt, es gibt kein schlechtes Bier, es gibt nur unterschiedliche Geschmäcker, und deshalb versuchen wir halt, alle Geschmäcker zu bedienen.
Und jetzt nochmal zum Schluss, vielleicht magst du einen Tipp geben, was für eine Mahlzeit würde denn gut mit einem traditionellen bayerischen Bier zusammenpassen?
Ja, es gibt da wirklich, das ist ganz wichtig, auch diese Zeit nicht nur zu sagen, okay, hier ist das Bier, get it and leave, sondern ganz einfach auch ein bisschen zu unterrichten, dass eben Bier mit manchen Speisen besser geht als mit anderen. Also unsere Biere, unser Flagship ist das Hefeweißbier. 53% der Produktion von Weinstephan ist Hefeweißbier, und das ist eigentlich so ein Allround-Wunder, weil das kann man wirklich mit vielen Speisen kombinieren, um entweder den Geschmack der Speise zu steigern oder eben ein bisschen zu runter zu balancieren. Oder zum Beispiel asiatische Gerichte, die ziemlich scharf sind. Ein Hefeweißbier, der mit der Kohlensäure und mit der Karbonisierung, die da drin ist, passt da super, weil das entschärft die Schärfe dann ein bisschen. Wenn man bayerische Speisen nimmt, sagen wir immer Weißwurst ist gut dazu, oder auch Schweinebraten. Die dunklen Biere gehen dann halt eher mehr so zu Gerichten wie Hirsch oder Wildschwein oder sowas. Und ja, das ist halt so die Richtung. Also ich müsste jetzt hier alle 15 Biere, könnte ich ein Gericht dazu sagen, aber ist wahrscheinlich zu lang dann ein bisschen.
Nee, das hat mir schon einen guten Einblick gegeben. Ja, danke Markus für das Gespräch. Dir noch einen schönen Aufenthalt hier in Australien.
Vielen herzlichen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.